Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus.
Hallo, herzlich willkommen. Turit Müller besucht mich heute erneut im Familie bleiben Podcast und wir sprechen über gewaltfreie Kommunikation mit dem anderen Elternteil. Moin Turit, schön, dass du wieder da bist.
Moin Isabel, ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, wieder hier zu sein.
Sehr gern. Wir reden heute erneut über gewaltfreie Kommunikation. Immer mal wieder unser Thema. Die anderen beiden Folgen packen wir in die Shownotes. Heute geht's darum, mit anderen Menschen gewaltfrei zu kommunizieren, nicht mit sich selbst, wie in der letzten Folge vom Januar. Für die, die zum ersten Mal zuhören, was ist gewaltfreie Kommunikation?
Es ist eine Kommunikationstechnik von Rosenberg, Marshall Rosenberg, der so ausging von der Frage, mir als Pazifisten, wenn mir Gewalt widerfährt, wie reagiere ich denn da? Und aus dieser Frage hat sich diese Technik entwickelt. Sie basiert sozusagen auf den Bildern, die er geschaffen hat, Wolf und Giraffe. Also die Wolfssprache ist die Sprache, die uns ansozialisiert worden ist. Je nachdem, wo wir aufgewachsen sind, wie wir aufgewachsen sind, haben wir vielleicht eben mehr oder weniger gewalttätiges Kommunizieren gelernt. Das meint jetzt nicht unbedingt physische Gewalt. Wir können ja auch mit Worten oder mit Verhalten schon gewalttätig genug sein miteinander, oft auch ohne das eigentlich zu beabsichtigen. Und die Giraffensprache ist eben die Alternative, die er geschaffen hat, die gewaltfreie Kommunikation. Die Giraffe ist ein schönes Bild dafür, weil das das Landsäugetier mit dem größten Herzen ist. Es ist also die Sprache des Herzens. Und mit diesem langen Hals hat sie eben auch so ein bisschen den Überblick und hat die Möglichkeit, mit Speichel und Zunge Dornen aufzuweichen. Also auch hier ein bisschen Symbolkraft im Bild. Wenn man das so ein bisschen unterscheiden möchte, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, kann man das vielleicht machen, indem man die innere Haltung betrachtet. Als Wolf sind alle Menschen, denen ich begegne, auch Wölfe. Ne, da gehe ich ja von alleine in den Kampf- oder Fluchtmodus. Als Giraffe sehe ich nicht Wölfe um mich herum, sondern ja, vielleicht hier und da mal ein bisschen graues Fell und da heult einer. Aber das sind alles Giraffen. Ne? Ja, Giraffen mit Sprachproblemen, aber es sind Giraffen. Und da merkt man, da hat man ja innerlich schon gleich eine ganz andere Haltung zu seinem Umfeld. Und das ist es letztlich auch, was die gewaltfreie Kommunikation macht. Es ist eine Einladung zu einem Haltungswechsel. Und der kann ganz schön groß sein und einen großen Unterschied machen zu dem, wie wir gewohnt sind zu kommunizieren. Was ich besonders mag an dieser Methode ist, sie eignet sich auch für den Kontakt mit Menschen, die überhaupt keine Idee von gewaltfreier Kommunikation oder irgendeiner anderen Kommunikationstechnik haben. Sie eignet sich eben auch für das Gespräch mit Wölfen. Das mag ich besonders, weil wenn man so als Kommunikationstante, wie ich es bin, irgendwo hinkommt und versucht, Leuten was beizubringen, dann sagen die meistens am Anfang sowas wie, ja, schön und gut, aber dein weichgespültes Psychologinnengewäsch, das ist irgendwie zu fluffig hier für meine harte Realität. Das kann ich da nicht anwenden. Und das kann man dieser Technik nun wirklich nicht vorwerfen, denn sie wird gelehrt und angewendet in Gefängnissen, beim Militär, in Bürgerkriegsregionen. Und ich sage immer ein bisschen flapsig, wenn das da funktioniert, funktioniert das vielleicht auch in der Kita.
Ich nutze das auch in der Mediation, vor allem in der Phase 3, wenn es um Bedürfnisse und Interessen geht. Dazu kommen wir bestimmt gleich. Insofern kann ich das nur bestätigen und höre auch oft, ja, ich würde ja gern, aber der andere macht nicht mit. Und da sagst du, meistens kann man gewaltfreie Kommunikation auch alleine anwenden sozusagen und damit den anderen gegenübertreten. Wie ist es denn nach einer Trennung, wenn Eltern versuchen, gute Wege als Familie zu finden für die Kinder, zum Beispiel Umgangsregeln zu finden, aber auch zu leben? Wann kann da gewaltfreie Kommunikation das passende Mittel sein und wann vielleicht auch nicht?
Es ist ja wahrscheinlich eine recht konfliktträchtige Phase, in der man dann so als ehemaliges Paar ist. Und das ist eigentlich grundsätzlich mit Menschen eine gute Möglichkeit, um GfK anzuwenden, wenn es Konflikte gibt oder wenn wir versuchen wollen, Konflikte zu vermeiden. Denn im Herzen jedes Konfliktes, so diese Technik, stehen unerfüllte Bedürfnisse. Und der Kern der GfK sind Gefühle und Bedürfnisse. Das heißt, mit diesem Werkzeug können wir gut daran gehen, zu betrachten, was liegt hinter dem Konflikt, welche unerfüllten Bedürfnisse auf meiner Seite und auf der Seite des Gegenübers sind da, und bieten vielleicht die Chance, diesen Konflikt zu entschärfen. Problematisch wird das Ganze, wenn mindestens eine der beteiligten Personen nicht wirklich empathiefähig oder willig ist. Denn die Technik basiert auf der Annahme, dass wir einfach so verkabelt sind als Menschen, dass wenn jemand sein Herz aufklappt und sagt, hör mal, das fühle ich, das brauche ich, und mich dazu einlädt, dasselbe zu tun, dass wir dann miteinander in Schwingungen kommen und selbst wenn da vorher keine gute Absicht gewesen sein mag, dass wir dann irgendwie eine Lösung finden. Wenn aber nun die andere Seite überhaupt gar nicht in Schwingung geht, sich empathisch einfühlt, weil das zum Beispiel einfach in der Persönlichkeitsstruktur, in der Hirnstruktur nicht angelegt ist, wie zum Beispiel im Fall von Narzissmus, dann kann es da Grenzen geben, weil ich dann mit einer Öffnung nicht eine Lösung herbeiführe und ein besseres Verstehen meines Gegenübers, sondern die Möglichkeit, mich zu verletzen und mich noch besser zu manipulieren, weil man mich noch besser kennt. Und das hilft dann natürlich nicht weiter. Das ist jetzt allerdings nicht Rosenberg, sondern das ist Turid Müller, die da spricht. Er hatte eine giraffischere Sicht auf die Menschen gehabt. Mich hat da meine Arbeit im Narzissmus- und toxische Beziehungen-Bereich wahrscheinlich ein bisschen versaut.
Dazu haben wir ja auch mit Marianne Nolde eine Dreierfolge aufgenommen, das Season-Finale von Season 1. Und da sehr kurz zusammengefasst, das ist fast eine Stunde Gespräch, sagt ihr, sagen wir, da geht der Selbstschutz vor gegenüber der Transparenz und auch der Authentizität ein Stück weit. Insofern werden da eben nicht die Bedürfnisse offengelegt, sondern geschaut, dass man sich da gut selbst schützt und für sich sorgt. Dazu auch unsere gemeinsame Folge zu Yellow Rock und Grey Rock, auf die ich gern hier verweisen möchte. Zurück zur gewaltfreien Kommunikation. Wie geht die?
Ja, wie so vieles im Leben ist es einfach, aber nicht leicht. Es passt mit 4 Bullet Points auf ein Papier. Es sind 4 Schritte, die wir gehen können, um giraffisch zu kommunizieren. Der erste Schritt ist beobachten statt bewerten. Denn was wir im Leben ja meistens machen, einfach weil wir es so gelernt haben, ist, dass wir im Kopf gleich von der objektiven Beobachtung, so objektiv wir denn als Menschen sein können, einen weiterspringen zur Bewertung der Situation, zu unserer Interpretation und das verwechseln und gar nicht merken, dass es hier einen Unterschied gibt. Dadurch ist unser Blick eingeengt und ein Gegenüber potenziell nicht bereit, sich auf ein klärendes Gespräch einzulassen, weil schon direkt eine Verletzung vorliegt und sich jemand beleidigt oder auf den Schlips getreten fühlt, ob unserer Interpretation seines Verhaltens. Und also das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir unsere Gefühle kennen und in den Kontakt bringen. Und das fällt uns auch nicht unbedingt gleich, weil wir so ein bisschen in einer Facebook- und YouTube-Welt leben. Daumen hoch, Daumen runter. Fand ich gut, fand ich scheiße. Das ist dann auch schon wieder eine Bewertung, wenn wir versuchen, unsere Gefühle auszudrücken. Das heißt, hier ist es vielleicht auch wichtig, nochmal ein Repertoire zu erlernen, verschiedene Gefühlsvokabeln zu haben und da wieder mehr zu differenzieren und nicht nur gute und negative, also positive und negative Gefühle zu unterscheiden. Das ist auch ganz, ganz wichtig für uns, das zu lernen, denn Gefühle geben uns Anhaltspunkte darüber, ob wir unerfüllte Bedürfnisse haben und wenn ja, welche. Und die zu erfüllen, kann uns glücklich machen, sie unerfüllt zu lassen, uns unglücklich machen. Und insofern ist es ja auch für uns selbst total wichtig, da einfach genauer hingucken zu lernen. Das ist dann der dritte Schritt. Wir merken schon, das hängt ja zusammen. Sind meine Bedürfnisse erfüllt? Habe ich positive Gefühle? Sind sie nicht erfüllt? Habe ich negative Gefühle? Der dritte Schritt ist also, meine Bedürfnisse in den Kontakt zu bringen und auch klar zu machen, wie das mit meinen Gefühlen zusammenhängt. Ne? Also man kennt das so vom Hunger. Hunger ist ein negatives Gefühl, das man hat, wenn das Bedürfnis nach Nahrungsaufnahme nicht erfüllt ist und wir sind angenehm satt, wenn das Bedürfnis nach Nahrungsaufnahme erfüllt ist. Genauso ist das im emotionalen Bereich. Das funktioniert nicht wie ein Busfahrplan. Also ich kann nicht gucken, aha, welches Gefühl habe ich? Ah ja, dann ist es dieses Bedürfnis, aber es gibt mir einen Anhaltspunkt. Und wenn ich die Verbindung klar mache zwischen Gefühlen und Bedürfnissen, dann übernehme ich auch Verantwortung für meine Gefühle. Und es schwappt nicht Verantwortung rüber zum Gegenüber. Etwas, was sicherlich auch gerade in solchen konflikthaften Ex-Beziehungssituationen ein großes Thema sein kann. Wer ist schuld? Ne? Und insofern ist das auch hier ein ganz wichtiger Punkt. Tatsächlich ist es auch wichtig zu unterscheiden, sind das, worüber ich rede, meine Bedürfnisse oder sind das Strategien zur Erfüllung meiner Bedürfnisse? Das ist immer mein Lieblingsbeispiel, wenn ich in der Mittagspause essen gehen will oh, mein Freund will Persisch essen und ich will Italienisch essen. Wenn wir das für unser Bedürfnis halten, Persisch oder Italienisch, kommen wir nicht weit. Müssen wir entweder 2 Stunden Mittagspause machen oder eine Person muss auf ihren Wunsch verzichten oder wir müssen sehr schnell essen oder getrennt. Wir werden nicht glücklich. Aber wenn wir merken, dass die Wahl Persisch oder Italienisch gar nicht unser Bedürfnis ist, sondern eine Strategie, unser dahinterliegendes Bedürfnis zu erfüllen, dann können wir auf die Suche gehen, eine Strategie zu finden, die beiden Bedürfnissen gerecht wird. Zum Beispiel der Burgerladen um die Ecke, der ordentliche Fleischportionen, aber auch sehr leckere Veggie-Burger bietet.
Für mich als Mediatorin ist es ein ganz wichtiger Punkt, weil dadurch mehr Möglichkeiten entstehen. Die Menschen haben Konflikte, weil jeder eine Lieblingslösung hat, die aber mit der anderen nicht übereinstimmt. Man aber die jeweils andere Person braucht, um die Lösung zu finden. Das nennt man Verhandlungsdilemma. Und dann knallt es auf Positionsebene und die kommen nicht weiter. Und dann zurückzutreten auf die Bedürfnisse, das ist ein Schritt, den man üben darf. Das können die wenigsten von Natur aus oder eben mit Unterstützung, zum Beispiel einer Mediatorin oder einem Coach. Und dadurch entstehen neue Möglichkeiten. Und das ist, was die Menschen oft brauchen, auch Familie nach einer Trennung. Insofern bin ich froh, dass du diesen Punkt auch so schön an dem Beispiel Essen, ich nehme auch immer Essen als Beispiel, kennt jeder, versteht jeder, dargestellt hast. Hast du dazu noch was zu den Schritten? Sonst hätte ich nämlich ein Beispiel, aber mach erst noch dein.
Genau, Punkt, ja? Es fehlt noch der 4. Schritt. Mhm. Das ist nämlich Bitten äußern. Und das klingt ja erstmal total normal und denkt man, okay, warum muss ich dafür eine Kommunikationstechnik lernen? Aber tatsächlich, wenn wir das mal genau betrachten, sind Bitten ja von Forderungen unterschieden dadurch, dass man sie ablehnen kann. Und dann wird schon offenbar, so selbstverständlich ist das gar nicht, dass wir Bitten äußern. Denn es gibt viele Lebensbereiche, wo wir eigentlich nicht okay damit sind, wenn jemand Nein sagt oder vielleicht Ja sagt, aber sich dann anders verhält oder gar nichts sagt und sich aber neinartig verhält, nicht mitmacht. Und wenn ich diesen 4. Schritt in Inhouse-Schulungen erkläre, gibt's hier meistens eine Meuterei, weil man sagt, das geht doch nicht. Man muss doch hier bestimmte Dinge verpflichtend haben. Und da sehen wir, dass das Wölfische ganz schön in unserer Gesellschaft drinsteckt. Ja, wenn wir auch mal so Zwangsmaßnahmen von Staat oder Arbeitgebern oder so weiter uns angucken, dann sehen wir, das ist ganz selbstverständlich. Und giraffischer wäre eben zu gucken, Nein ist ein Ja für etwas anderes. Was ist das Bedürfnis, was hier stärker ist? Ne? Oder was dem entgegensteht, Ja zu sagen? Und da kommen wir weiter. Überhaupt ist dieser Bedürfnisblick, also dieses mit Giraffenohren hören, ganz, ganz wichtig. Was diese 4 Schritte beziehen sich ja hauptsächlich darauf, was ich von mir gebe. Hier geht es aber darum auch, was höre ich vom anderen? Höre ich nur das Wölfische, den Vorwurf? Oder gelingt es mir, dahinter zu hören, was für Bedürfnisse möchte mir das Gegenüber mitteilen? Dann bin ich ja schon weiter weg vom Konflikt und mehr Richtung Lösung unterwegs.
Zu der Bitte möchte ich noch 2 Sachen sagen, die ich auch wichtig finde. Zum einen zeigt die Bitte, dass ich Verantwortung für meine Bedürfnisse übernehme und nicht davon ausgehe, andere müssen die erfüllen, also keine Forderung stelle. Und für die andere Person zeigt es auch Respekt. Dass ich sage, du musst das jetzt machen, weil ich brauche das, sondern ich habe hier ein unerfülltes Bedürfnis. Ich könnte mir vorstellen, wenn du mich dabei unterstützt, kann ich das besser entfüllen. Magst du das tun? Bist du dazu bereit? Das kann ja dann auch, wie du eben sagst, eine neue Transparenz schaffen, weil die andere Person vielleicht sagt, nee, kann ich nicht, aber ich erkläre dir mal warum. Oder kann ich nicht, aber ich biete Folgendes an.
Ja.
Burger mag ich nicht, Chinesisch. Sagen, oh ja, da habe ich Fleisch und Gemüse und alles mögliche und eine warme Mahlzeit. Ist was anderes. Also dann kann man in Dialog kommen, wenn es die Situation möglich macht, natürlich auch nur.
Genau.
Sollen wir ein Beispiel machen? Mir hilft
gerne.
Das immer.
Ja.
Lass uns von einer getrennt lebenden Familie ausgehen. Mama, Papa, Kind, die 5-jährige Mia, nennen wir sie mal, geht in die Kita. Und die Eltern leben im Wechselmodell. Das heißt, in der einen Woche ist die Mia beim Papa und in der anderen Woche ist sie bei der Mama. Und die beiden Eltern haben zwischendurch Kontakt vereinbart. Und zwar mittwochs nach der Kita darf der Elternteil, der gerade nicht dran ist, die Mia abholen, mit ihr was Nettes machen, Spielplatz oder Eis essen gehen. Und um 18 Uhr bringt er sie zum anderen Elternteil, wo dann Abendessen stattfindet, weil 19 Uhr geht sie ins Bett, so ungefähr. Jetzt machen die Eltern das und immer mal wieder klappt es nicht in dem Zeitraum, an dem die, sagen wir mal, beim Vater ist und die Mutter den Umgang hat, den Zwischendurchkontakt. Es wird oft später als 18 Uhr, 18.30 Uhr, manchmal sogar noch später. Und der Vater hat das Essen vorbereitet, warmes Abendessen, will das Kind auch pünktlich ins Bett bringen und ärgert sich. Und sagt zu seiner Ex-Frau, boah, das nervt mich. Ich warte hier mit dem Essen. Ihr macht weiß der Kuckuck was. Wir haben doch einen Plan. Wir haben eine Umgangsvereinbarung. Nie kommst du pünktlich. Das war früher schon so und überhaupt. So, und jetzt das Ganze bitte in gewaltfrei.
Genau, wir merken schon an solchen Worten, nie kommst du, immer machst du. Das ist der direkte Weg zum Konflikt. Dafür braucht man keine GfK-Kenntnisse, das weiß man. Wenn man einen Streit vom Zaun brechen will, sind das hervorragende Stallvorlagen. Der erste Schritt könnte jetzt aber sein, sich dabei zu ertappen, dass man solche Repliken auf der Zunge hat. Ne? Dass man schon denkt, oh Gott, das macht sie doch absichtlich, die will ihre Grenze ausreizen oder die will mich ärgern oder was auch immer. Oder das nervt mich, sie ist so unzuverlässig. Oder dass man irgendwelche Bewertungen im Kopf hat, dass das Wölfische in einem das Erste ist, wie man reagiert. Wenn man auch so wundgeschubbert ist durch so eine Trennung, ist das ja auch, und alles, was dem vorausgegangen ist, ist es ja auch verständlich. Das ist das, was Rosenberg die Wolfsshow nennt, seine Wolfsshow, sozusagen dieser ansozialisierte innere Wolf, den wir haben, der erstmal das Schlechte im anderen direkt diagnostiziert und dann in unserem Hirn Negativinterpretationen abspult. Wenn wir aus dieser Haltung heraus reagieren, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Konflikt geben. Das heißt, erstmal müssen wir irgendwie erste Hilfe an uns selber leisten, bevor wir überhaupt in der Lage sind, GfK anzuwenden. Das heißt, ich kann vielleicht wie die Stewardess im Flugzeug, das immer rät, erstmal mir selber Sauerstoff geben, bevor ich GfK mit meinem Gegenüber praktiziere und mal in mich reinfühlen. Okay, was fühle ich? Was brauche ich? Okay, ich bin gerade auf der Palme. Ich bin richtig wütend, weil mein Bedürfnis nach Respekt vor den Dingen, die wir vereinbart haben, nicht erfüllt ist. Und dann kann ich vielleicht schon wieder freier atmen, weil ich einfach da mit mir in den Kontakt gegangen bin und mir überlege, gut, wenn ich das jetzt anspreche, dann haben wir einen Nebenschauplatz, nämlich den Nebenschauplatz so nicht mit mir. Und eigentlich steht ja im Vordergrund meine Sorge um mir, dass ihr Schlafrhythmus durcheinander kommt. Das sind die eigentlichen Gefühle und Bedürfnisse, die jetzt so an erster Stelle kommen. Und dann weiß ich, naja gut, um da für Mia gut zu sorgen, brauche ich jetzt eine gewaltfreie Antwort, um mein aufgewühlt sein, ob dieser Respektlosigkeit kümmere ich mich später dann vielleicht mal mit dem Tagebuch. Und jetzt kann ich vielleicht schon antworten und vielleicht als erstes mal meine Giraffenohren aufsetzen. Ne, das ist ja eine Art von Nein, das hier geäußert wurde. Nicht verbal, aber handlungsmäßig. Wir haben 18 Uhr gesagt, es wird 18.30 Uhr. Das heißt, hier scheint es irgendwie ein Bedürfnis zu geben, möglicherweise von der 18-Uhr-Regelung abzuweichen. Auf irgendeine Art, durch irgendeinen Grund. Ich kenne ihn ja nicht. Ich mutmaße nur aufgrund meiner negativen Erfahrung mit diesem Menschen, dass es niederträchtige Gründe sein könnten. Aber das ist ja wölfisch. Das heißt, vielleicht spitze ich schon mal meine Öhrchen. Was ist da der Grund für dieses Abweichen von der Vereinbarung? Und dann kann ich vielleicht meine vier Schritte abspulen und mal gucken, okay, Beobachtung. Wenn ich jetzt sage, immer kommst du zu spät, das ist keine Beobachtung, das ist eine Bewertung. Das heißt, wie kann ich das objektivieren? Diesen Mittwoch war es 18.30 Uhr, letzten Mittwoch war es 18.30 Uhr, den Mittwoch davor war es auch 18.30 Uhr. Ne, das sind schon drei in Folge. Das kann ich also sagen. Die letzten drei Mittwoche ist es 18.30 Uhr geworden. Dann kommen meine Gefühle. Die sind in der Replik, die du jetzt gerade so schön vorgespielt hast, Isabel, so mehr so neben den Zeilen, zwischen den Zeilen so rumgeschwappt. Ne? Es steckt ja in immer kommst du zu spät oder so, nie kommst du pünktlich. Steckt ja viel Emotion drin, die aber ja nicht verbalisiert wird, nicht benannt wird. Das heißt, hier muss sie benannt werden. Und ich habe ja schon in mich reingehört eben. und weiß, ich bin stinksauer und ich bin besorgt. Und wenn ich mich jetzt dafür entscheide, stinksauer zu formulieren, dann möglicherweise ist das an der Stelle nicht so hilfreich. Das sind so die sekundären Emotionen. Ich würde eher die primären nehmen, das weiche, verletzliche, was zuerst kommt, nämlich, dass ich besorgt bin um mir Schlafrhythmus. Das ist für dieses Gegenüber leichter zu nehmen und führt näher an mein eigentliches Anliegen, dass mir das Schlafrhythmus funktioniert. Und dann kann ich also sagen, ich bin besorgt. Und hier sehen wir, es schließt schon direkt an. Schritt 3, die Bedürfnisse, dass mir Schlafrhythmus durcheinander kommt. Ich muss es nochmal deutlich erklären, ne? Denn wenn sie um 18.30 Uhr kommt, schafft sie es nicht, zu ihrer ins Bett geht Zeit um 19 Uhr rechtzeitig fertig zu sein. Außerdem wird das Abendessen kalt, weil ich mich ja auf eine andere Uhrzeit eingestellt habe. Und jetzt kommt die Bitte. Und das kann jetzt eben ganz unterschiedlich sein. Ich kann natürlich die Bitte äußern, bitte komm ab jetzt pünktlich um 18 Uhr. Das lässt aber keinen Raum dafür herauszufinden, was eigentlich das Bedürfnis war, was dahinter stand, dass es immer mal wieder jetzt 18.30 Uhr wurde. Also vielleicht können wir da offener formulieren, wenn das nicht über unsere Grenze geht, und sagen, magst du mir vielleicht erklären, wieso es dazu gekommen ist, dass jetzt dreimal in Folge 18.30 Uhr geworden ist? Vielleicht braucht es hier eine andere Regelung, oder ich würde es gern verstehen. Oder ne, was auch immer deine Formulierung ist. Oder vielleicht sogar schon als Einladung formuliert, was hältst du davon, dass wir uns nochmal zusammensetzen und gucken, ob die Regelung mit 18 Uhr für uns eigentlich praktikabel ist oder ob wir das vielleicht verändern wollen. Ne? Je nachdem, was du eben brauchst, was für dich möglich ist, setzt du deine Grenze bei dem Angebot in der Bitte da, wo es für dich stimmig ist. Und dann haben wir vielleicht einen ganz anderen Austausch, als wenn ich gesagt hätte, nie kommst du pünktlich. Immer wird's 18.30 Uhr. Das kenne ich ja von früher. Und zack, sind wir wieder in der Kiste mit den ollen Kamellen. Da wollen wir gar nicht hin. Das hilft auch mir nicht.
Also gibt auch mehrere Punkte, habe ich dazu. Erstmal bei den Bedürfnissen ist hier eine besondere Situation, weil es um Bedürfnisse des sprechenden Elternteils geht, aber auch um Bedürfnisse des Kindes, die Eltern mit im Blick haben, idealerweise. Also da kann man auch im Erklären vielleicht differenzieren, dass man sagt, ich habe auch Bedürfnisse, zum Beispiel, dass ich koche und nicht danach eine halbe Stunde rumsitze vor dem erkaltenden Essen, aber mir hat auch die und die Bedürfnisse, die man natürlich auch nochmal abgleichen kann, ob man da einen ähnlichen Blick drauf hat. Und bei der Bitte ist das zweite ja so Bitten für Fortgeschrittene, finde ich ein bisschen. Das erste ist sagen, wir haben 18 Uhr gemacht und mir ist Verlässlichkeit und Verbindlichkeit wichtig und Planbarkeit, und deswegen lass uns bei 18 Uhr bleiben. Das wäre, finde ich, so der erste Schritt. Und wenn man die Kapazitäten hat, die sind nicht immer da nach einer schwierigen Trennung, dass man dann auch sagt, nachdem das jetzt mehrmals vorkam, frage ich mich, ob 18 Uhr mittwochs noch eine gute Regelung für uns ist. Oder ja, sag doch mal, was dich davon abhält, um 18 Uhr zu kommen, oder was dir dazu durch den Kopf geht, um es nicht gleich einen Vorwurf mit reinzubauen. Ja. Das ist schon anspruchsvoll. Wie kriegt man das hin mit all den Emotionen? Weil früher kamen die auch schon immer zu spät, weißt du?
Ja,
da kommt ja ganz viel Geschichte hoch.
Na, ein Teil ist eben diese Selbstempathie, die ich beschrieben habe, wenn wir merken, dass die eigene Wolfshow losgeht, dass wir erstmal mit uns selber einchecken. Und er hat da so ein schönes Video zu, das wir unten auch verlinken können, wo er sich selber immer sagt, nimm dir Zeit, nimm dir Zeit. Dass man nicht sofort antwortet aus dem Reflex, sondern eben mit unserer Wahlfreiheit diese neue Methode anzuwenden. Das kann natürlich so weit gehen, dass wir das nicht direkt an der Tür jetzt verhandeln, sondern vielleicht uns dazu nochmal schriftlich per Mail zurückmelden. Da steckt dann schon so ein bisschen auch Distanz mit drin. Es ist vielleicht leichter, als wenn man sich begegnet. Und wir hatten die Möglichkeit, drüber zu schlafen und nochmal das GfK-Lehrbuch aufzuschlagen und zu gucken, wie ging das nochmal mit den 4 Schritten und den Podcast nochmal anzuhören.
Ja, und auch generell eine Inspiration, die ich gern mitgebe, nicht vorm Kind bei der Übergabe. Weil das ist auch nicht ideal. Die soll wirklich den Fokus auf den Wechsel des Kindes von einem Elternteil zum anderen haben und nicht da noch Grundsatzdiskussionen führen. Das auch das spricht für einmal durchatmen und vielleicht drüber schlafen. Und eben gewaltfreie Kommunikation mit sich selbst, wie wir für unsere Januar-Folge ja besprochen haben. Und was noch?
Ja, und was noch? Ich kann noch so ein Naturgesetz mitgeben aus der gewaltfreien Kommunikation. Ja. Alles, was wir tun, tun wir, um Bedürfnisse zu erfüllen. Und wir nutzen dafür immer die beste Strategie, die uns in dem Moment zur Verfügung steht. Das ist vielleicht so ein Satz, den wir uns sagen können, wenn unser Ex oder unsere Ex mal wieder irgendwas tut, was uns so ein bisschen aus der Fassung bringt. Alles, was wir tun, tun wir, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Und was wir tun, ist immer die beste Strategie, die uns in dem Moment zur Verfügung steht. Offenbar hat mein Gegenüber irgendein Bedürfnis und keine sehr konstruktive Strategie am Start. Wenn ich meine Giraffenohren aufsetze, kümmere ich mich nicht um die unkonstruktive Strategie, sondern höre dahinter, was ist das Bedürfnis. Wenn ich darauf eingehe, dann spare ich mir vielleicht die Diskussion über die unkonstruktiven Strategien und kommen gleich zu einer Lösung. Das ist nicht zu verwechseln mit einer andere Wange hinhalten Mentalität. Hier geht es also auch ja mindestens zu 50% um meine Bedürfnisse. Und dieses Verständnis von Giraffen im Wolfspelz ist kein Freifahrtschein, sich daneben zu benehmen. Nee, aber wir wissen ja, wie der Ex oder die Ex tickt, wenn wir jetzt darüber reden, dass das nicht besonders konstruktiv war, was die Person da gerade geäußert hat. Das führt nirgendwo hin, außer in die alten Streitereien. Und wenn die zu was geführt hätten, wären wir nicht getrennt. Also ja, das heißt, hier wirklich konzentrieren auf das, was dahinter steht, auf die Bedürfnisse. Die kann man auch viel leichter hören, weil das ist ja kein Vorwurf, ne? Wenn mir jemand was vorwirft. Ach, du bist aber auch immer so pingelig, Mensch, die halbe Stunde. Das tut mir weh und schon bin ich wieder in den alten Gefühlen. Aber wenn ich höre, okay, da braucht jemand mehr Freiraum, das kann ich nehmen. Also setz die Giraffenohren auf, wäre so mein Schlusswort.
Wie kann man denn ganz kurz noch das üben? Also ein Tipp war ja schon durchatmen, drüber schlafen, wenn möglich. Wie noch?
Ja, die Anregung war ja schon auch, mach es schriftlich. Das ist schon eine gute Idee, weil da kann ich nochmal formulieren und nochmal formulieren und jemanden drauf gucken lassen. Und so ein bisschen, wenn mir auffällt, okay, da übernehme ich doch nicht ganz Verantwortung oder da habe ich wieder versäumt, meine Gefühle zu benennen, das nochmal nachzujustieren. Und das gibt mir Zeit, weil das dauert eine Weile, bis diese sozusagen neue Sprache mir in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und ich nicht ewig brauche, um mich zu erinnern, oh, wie gingen denn noch diese 4 Schritte? und da sei auch geduldig mit dir. Das dauert eine Weile und das schriftlich zu trainieren ist ein guter Einstieg und mehr Übungsmöglichkeiten posten wir noch unten in den Shownotes.
Genau, es gibt nämlich tolle Bücher, auch tolle Übungsbücher, wo man diese seine Übersetzung letztendlich immer wieder üben kann vom Vorwurf, vom Rausbrechen in diese 4 Schritte. Und gibt auch Kurse und Workshops, wo man das lernen kann. Turit, letzter Satz zum Abschied. Was möchtest du unseren Zuhörenden noch mitgeben zum Thema gewaltfreie Kommunikation mit dem anderen Elternteil?
Vielleicht einfach nochmal eine Erinnerung an den Anfang. Wenn du wieder angewolft wirst, erinnere dich, das ist kein Wolf, das ist eine Giraffe mit Sprachproblem.
Vielen lieben Dank, Turit.
Danke dir. Schönes Thema.
Danke. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön.
Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Todt Bielefeld, Redaktion Isabel Lütkehaus.